Gott gebe euch allen viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus, und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, vielleicht kennen Sie den Ausdruck, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Man bezeichnet damit für gewöhnlich einen Umschwung in der Stimmung eines Menschen. Gerade ist er noch fröhlich und guter Dinge gewesen, nur im nächsten Augenblick traurig zu sein und sich zu fragen, wie konnte ich gerade eigentlich noch so fröhlich sein? Wir reden dann von einer Achterbahnfahrt der Gefühle. So wie auf einer Achterbahn in schnellem Wechsel es bergauf und bergab geht, so können sich auch unsere Gefühle unheimlich schnell ändern, je nachdem, wie unsere Lebensumstände sind. Und das betrifft auch unseren Glauben. Gott schenkt uns gute Erfahrungen. Wir dürfen erleben, dass uns sein Wort trägt. Er schenkt uns ein gutes Gewissen und Trost in schweren Stunden. In der Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern dürfen wir schöne Stunden erleben, beim Gemeindefest, beim Gemeindetag oder bei einer Synode. Und dann fühlen wir uns geborgen, wir fühlen uns am richtigen Platz. Wir vertrauen auf die Zusagen in Gottes Wort, dass er bei uns sein will, dass er uns behütet. Wir können seine Gegenwart beinahe spüren. Ja, wir freuen uns auch auf vor uns liegende Aufgaben und sind uns sicher, Gott wird uns die Kraft und den Mut geben, sie anzupacken. Doch wenn wir dann wieder allein durchs Leben gehen, dann kann alles ganz schnell anders kommen. Dann fühlen wir uns plötzlich einsam und verloren und sind uns überhaupt nicht mehr sicher, dass Gott wirklich bei uns ist. Und wenn dann alle Arbeit und Mühe vergeblich erscheint, wenn wir auch in unserem Glaubensleben Rückschläge erleben, wenn wir bei den einfachsten Dingen wie der täglichen Hausandacht, dem Tischgebet oder dem Gottesdienstbesuch scheitern, weil wir keine Lust mehr haben oder weil es uns als lästige Pflichtübung erscheint, dann sind wir oft genug ganz unten angekommen. Dann sind wir bereit aufzugeben, die Flinte ins Korn zu werfen. Doch Gott ist nicht dazu bereit. Er will uns nicht aufgeben. An der Geschichte des Propheten Elia zeigt er uns, wie er auch in unserem Leben eingreift. So wollen wir heute gemeinsam bedenken, Gott gibt nicht auf. Er gibt dich nicht auf und er gibt seine Gemeinde nicht auf. Nach dem großen Höhepunkt auf dem Berg Karmel kommt es für Elia ganz dicke. Eben noch hatte das ganze Volk mit einer Stimme bekannt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Die Propheten Baals waren nach Gottes Gesetz hingerichtet worden und auf Elias Gebet hin hatte Gott den lange ersehnten Regen geschenkt. Ja, in der Kraft von Gottes Geist ist der Prophet vor dem Streitwagen des Königs hergelaufen und dann das. Die willensstarke, herrsch- und rachsüchtige Königin Isabel droht ihm, morgen schon wirst du tot sein. Diesem Propheten, der ihr so viele Umstände bereitete, den wollte sie um jeden Preis loswerden. Und Elia gerät in Panik. Er flieht durch das ganze Land. Aus dem Norden vom Berg Karmel flieht er durchs ganze Land hin in den Süden bis zur Stadt Beersheba. Dort lässt er sogar seinen Diener zurück und läuft noch eine Tagereise weit in die Wüste hinaus. Und dort legt er sich unter einen Wacholderstrauch und gibt auf. Elia will an diesem Punkt nur noch eines, möglichst schnell sterben. Er sagt zu Gott, es ist genug, Herr, so nimm nun meine Seele, ich bin doch nicht besser als meine Väter. Elia ist ganz am Ende. Er ist ausgebrannt, er will nicht mehr. Er gibt sich auf. Und was tut Gott? Was fängt man denn mit so einem ausgebrannten Propheten an? Schickt man ihn in den Urlaub oder zu einer Kur? Oder sollte man an seiner Stelle doch lieber einen neuen Propheten einstellen? Jemand, der noch voller Feuer ist, voller Eifer und Bereitschaft für Gott zu kämpfen? Jemand, der darauf brennt, sich an Elias Stelle zu beweisen? Gott schickt einen Engel. Dieser Engel redet zweimal mit Elia und er gibt ihm Nahrung, ein frisch gebackenes Fladenbrot und Wasser. Und zusammen mit einem erholsamen Schlaf bekommt der Prophet neue Kraft. Und er erhält einen neuen Auftrag Gottes. Er macht sich auf den Weg in das Sinai-Gebirge. Dort besteigt er den Berg Horeb, den Berg, auf dem einst Mose schon Gott begegnet ist. Und dort auf dem Berg Sinai redet Gott selber mit Elia. Er fragt seinen Propheten, was er hier will. Und Elia klagt Gott sein Leid. Ich bin allein übrig geblieben. Ich habe geeifert, aber es war alles vergeblich. Mein Glaube, meine Arbeit, mein Leben, Herr, nimm meine Seele von mir. Ich will einfach nicht mehr. Ich habe genug. Ich kann nicht mehr. Ich gebe auf. Wie sieht unser Berg Karmel aus? Wie sieht unser Wacholderstrauch aus? Jeder von uns trägt seine ganz eigene Last im Leben. Kannst du das Licht deines Glaubens kaum noch erkennen? Hörst du Gottes Wort, aber du spürst nichts mehr dabei? Siehst du die zunehmende Intoleranz in unserer Welt? Abtreibung ist kein Mord mehr, sondern ein hart erkämpftes Recht der Frau. Auch Selbstmord darf nicht mehr so genannt werden. Es ist ein selbstbestimmtes Gehen aus diesem Leben. Du siehst die Ungerechtigkeit in unserer unmittelbaren Umwelt, aber auch all die Kriege und Verbrechen und Katastrophen, die großen und kleinen Betrügereien, die scheinbar gar nicht mehr geahndet werden. Und dann fragst du dich, beziehungsweise du fragst Gott, wo bist du, Gott? Warum erweist du dich nicht in einem großen Wunder, wie damals in der Bibel, bei den Propheten oder bei Jesus? Wenn es dich gibt, wenn du Menschen wirklich lieb hast, warum greifst du nicht einfach herrlich ein? Du glaubst, aber deine Zweifel nehmen zu. Du erlebst persönliches Leid. Menschen, die dir sehr am Herzen liegen, leiden Schmerzen oder Armut oder Arbeitslosigkeit. Viele, die du gekannt hast, die dir viel bedeutet haben, die sind schon gestorben. Und du hörst Gottes Wort und du siehst seine Liebe in der Taufe, wo er dich zu seinem Kind gemacht hat. Du empfängst den Leib und das Blut seines Sohnes im heiligen Abendmahl. Da spricht er dir die Vergebung zu, bestätigt dir aufs Neue dein ewiges Leben. Und trotzdem wünschst du dir manchmal ein großes Wunder. Wie damals bei Elia, als Gott Feuer vom Himmel schickte, damit alle Menschen erkennen, dass dein Glaube, dass dein Gott nicht bloß Tradition ist, sondern viel mehr. Was tut Gott? Gott befiehlt Elia hinaus auf den Berg. Er soll wie Mose erleben, dass der Herr an ihm vorübergeht. Und das, was Elia erlebt, das ist zunächst unheimlich beeindruckend, ja, furchteinflößend. Es bricht ein gewaltiger Sturm los, der so stark ist, dass es die Felsen im Hochgebirge zerreißt. Aber Gott, der Herr, ist nicht im Sturm. Kaum hat sich der Wind gelegt, da fängt der Boden unter den Füßen des Propheten an zu beben. Ein heftiges Erdbeben mitten im Gebirge. Aber auch hier ist Gott nicht zu finden. Dann beruhigt sich der Boden, aber Feuer umtost den Berg. Aber auch in diesem Feuer ist kein Gott, der zu Elia kommt. Und dann, als sich die Natur beruhigt hat, da ertönt ein stilles, sanftes Sausen. Und da verhüllt der Prophet sein Gesicht und beugt sich vor Gott, der auf so unscheinbare Art und Weise zu ihm kommt. Und Elia erkennt, Gott ist bei mir. Er gibt mich nicht auf. Auch ausgebrannte Propheten, Christen, die am Ende ihrer Kräfte sind, will Gott. Er nimmt dich und mich aufs Neue in seinen Dienst. Und er tut es, indem er unsere Herzen durch das stille, sanfte Sausen verändert und überwindet. Elia hat sich beklagt. Nach dieser großen Gottesoffenbarung, dem herrlichen Wunder auf dem Berg Karmel, da ist nichts geschehen im Volk. Ja, im Gegenteil, alles ist den Bach hinuntergegangen. Doch Gott kommt zu ihm im stillen, sanften Sausen seines Wortes. Denn Gott gibt nicht auf. In seinem Wort sagt er auch dir, ich liebe dich, ich bin für dich da, ich gehe den Weg mit dir Schritt für Schritt. Auch im Schmerz, in der Trauer und in der Einsamkeit deines Lebens und Glaubens lasse ich dich niemals allein. Mein Sohn ist doch gerade für dich Mensch geworden. Er hat für dich gelebt, hat selber Hunger und Einsamkeit, Trauer und Schmerz, ja sogar den Tod für dich gelitten. Er ist der unschlagbare Beweis meiner Liebe zu dieser Welt. Ihre Not, für die ihr Menschen die Verantwortung tragt, lässt mich nicht kalt. Und weil das so ist, lässt mich auch deine Not nicht kalt. Darum schau auf mich, vertrau auf meine Zusagen. Ich liebe dich. Ich will dein Bestes. Ich will, dass du auch weiterhin zu mir gehörst. Du bist doch mein liebes Kind. Ich habe dir doch in deiner Taufe ewiges Leben geschenkt. Und mein Wort, das stille, sanfte Sausen meiner Gnade, will dieses Geschenk dir erhalten. Es wird dich stärken und trösten. Es ist das Licht, das deinen Weg auch dann hell erleuchten kann, wenn alle anderen Lichter versagen. Ich gebe dich nicht auf. Ja, Gott gibt nicht auf. Er gibt dich und mich nicht auf. Und er gibt auch seine Gemeinde nicht auf. Gott fragt Elia, was hast du hier zu tun, Elia? Gott weiß längst, was seinen Propheten umtreibt. Er weiß, warum Elia mutlos und verzagt ist, warum er verzweifelnd sich und Gottes Gemeinde aufgeben wollte. Aber Elia muss es für sich selbst erst noch lernen und erkennen. Und Elia klagt Gott: Ich bin allein übrig geblieben. Alle meine Arbeit für dein Reich war vergebens. Ich habe die Altäre der falschen Götzen zerbrochen. Ich habe deinen Zorn angedroht. Ja, ich durfte das große Wunder auf dem Karmel in deinem Namen vollbringen. Ich habe Regen schenken dürfen durch deine Kraft. Aber es hat alles nichts genützt. Das Volk ist stur geblieben. Der König hat kein Rückgrat bewiesen. Und seine Frau hat mir den Tod angedroht. Als Gemeinde arbeiten auch wir für Gottes Reich. Wir dürfen gute Zeiten erleben. Kinder werden von ihren Eltern zur Taufe gebracht. Erwachsene kommen durch Gottes Wort zum Glauben und werden zu seiner Gemeinde geführt. Wir erleben untereinander gute Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft. Doch genauso oft oder noch öfter erleben wir die Schattenseiten. Treue Gemeindeglieder sterben. Ihre Weisheit, ihre Fürbitte und ihre Unterstützung für die Gemeinde fehlen an allen Ecken und Enden. Das Geld reicht vorne und hinten nicht. Und dann sehen wir um uns herum das Leid und das Elend in dieser Welt, die uns zusetzen und an Gottes Gnade und Güte zweifeln lassen. Und wir sehen auch unser eigenes Versagen, Scheitern und unsere Schuld als Gemeinde. Da, wo wir eben nicht auf Gottes Wort vertraut haben, wo wir abgewichen und seinem Auftrag nicht nachgenommen sind. Was will Gott schon mit einer Gemeinde, die seinen Bund gebrochen hat, die seine Altäre abreißt und lieber anderen Göttern hinterherläuft? Fängt er nochmal mit einem anderen Volk an, wie damals nach dem goldenen Kalb, als er Mose gesagt hat: Ich mache lieber aus dir ein neues Volk, als es weiter mit diesen Leuten zu versuchen? Doch so wie damals gibt Gott seine Gemeinde auch heute nicht auf. Damals bei Mose nicht, bei Elia nicht und auch bei uns nicht. Wie Elia müssen auch wir immer wieder unterscheiden lernen zwischen der Treue zu Gottes Auftrag und dem Erfolg dieses Auftrages, den wir sehen können. Wie Elia sind wir als Propheten unterwegs, als Licht, als Zeugen in dieser Welt. Wir sollen Bauern sein, die Gottes Wort wie den Samen ausstreuen, wieder und wieder. Damit der Bauer das tun kann, hat er zwei Aufgaben. Er muss zuerst das Feld umpflügen und wenn er das tut, dann sieht er sofort den Erfolg seiner Arbeit. Spätestens dann, wenn er mit dem Pflug am anderen Ende des Feldes angekommen ist und zurückschaut, kann er erst eine neue Furche erkennen und am Ende ein ganzes umgepflügtes Feld. Doch den Samen, den er anschließend in das frisch bestellte Feld aussät, der braucht seine Zeit, um zu keimen, um Wurzeln zu treiben und schließlich auch irgendwann sichtbar nach oben zu wachsen. Elia klagt an dieser Stelle: Herr, nimm mein Leben, ich bin nicht besser als meine Väter. Das heißt, wie meine frommen Vorfahren habe ich für dich gearbeitet, aber ich bin genauso gescheitert wie sie. Niemand hat sich nach dem Berg Karmel bekehrt. Keiner hat den falschen Göttern den Rücken zugekehrt und ist zu dir gekommen. Elia hat zu seiner Lebenszeit keine allgemeine Rückkehr zum Herrn erlebt, nach der er sich so sehr gesehnt hat. Zu diesem Zeitpunkt, als er hier auf dem Berg Horeb vor Gott steht, war seine öffentliche Wirksamkeit beinahe am Ende angekommen. Er sollte noch einmal Gottes Werkzeug sein, um das Gericht über Ahab und Isabel in Bewegung zu setzen, und er durfte einen Nachfolger salben, der sein Werk fortsetzen würde. Noch einmal fragt Gott: Was tust du hier, Elia? Und obwohl Elia mit denselben Antworten antwortet wie beim ersten Mal, muss die zweite Antwort doch ganz anders geklungen haben. Denn die Offenbarung des Herrn in der Herrlichkeit seiner Gnade, das stille, sanfte Sausen, hatte Elia aus seiner Verzweiflung herausgeholt. Seine Antwort ist ein letzter kläglicher Versuch, sein Verhalten zu erklären. Aber in seinem Herzen hat er nun erkannt: Ich bin von meinem Auftrag geflohen. Ich bin meinem Heiland, meinem Gott, nicht mehr treu geblieben. Und als Gott ihm nun hier neue Befehle erteilt, um das Gericht über das israelitische Königshaus ins Rollen zu bringen, da macht sich der Prophet noch einmal auf den Weg. Es war eine ernste Pflicht, denn er wusste nun: Sturm, Erdbeben und Feuer stehen für Gottes Gericht. Gott würde sie schicken. Gott würde in seinem Zorn zu seinem Volk reden. Aber der Herr selbst würde nicht in seinem Zorn sein. um dadurch die Herzen seines Volkes zu gewinnen. Das konnte nur durch das stille, sanfte Sausen seines gnädigen Wortes geschehen. Das göttliche Gericht war nur der Wegbereiter für sein Kommen in Gnade. Gott straft unser Versagen im Gesetz bis heute. Aber verändern tut er uns durch das stille, sanfte Sausen seines Evangeliums. Auch wir dürfen und sollen Gottes Gesetz predigen und anwenden. Aber davon sollen wir keine Veränderungen erwarten und erhoffen. Erst wenn wir die Saat des Evangeliums ausstreuen, der Botschaft von Gottes Liebe und Gnade, von seinem Geschenk des ewigen Lebens, dann können Menschenherzen verändert werden, wie bei Elia, Elisa und 7000 anderen Menschen im Volk Israel. Und damit tröstet Gott seinen Propheten: Ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia sollte wissen, dass Gottes stilles, sanftes Sausen, sein rettendes Wort der Gnade, nicht vergeblich erklungen war, auch wenn es so aussah. Und wir dürfen es auch wissen und uns immer wieder neu sagen lassen. Gott hat auch bei uns seine Gläubigen erhalten. Jesus sagt es im Neuen Testament so: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und an anderer Stelle tröstet er uns und sagt: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Die Gemeinde Gottes, seine Kirche, mag nach außen hin klein und winzig erscheinen, beladen mit Schuld, gezeichnet von Versagen, von Kleinmut. Aber sie ist und bleibt doch Gottes Gemeinde, die er geschaffen hat und die er nicht aufgibt, die er erhält, auch wenn wir als Gemeinde oft genug selbst dazu bereit sind, uns aufzugeben, weil wir uns ausgebrannt fühlen, weil wir meinen, es hat doch sowieso alles keinen Sinn mehr. Dann darf jeder Einzelne von uns Gott sehen, in dem stillen, sanften Sausen seiner frohen Botschaft, wo Gott sagt: Ich liebe dich, ich habe dich zu meinem Kind erwählt und gemacht. Ich schenke dir deinen Glauben und durch mein Wort will ich ihn erhalten und dich sicher ans Ziel bringen. Gott schenke uns immer wieder die Treue zu seinem Auftrag und zuversichtliches Vertrauen auf die Kraft seines stillen, sanften Sausens, in seinem Wort, seiner Taufe und seinem Abendmahl. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.